JFDE, der Podcast.
Ist das nicht eine wundervolle Zeit gerade? Also, ich meine natürlich nicht den Krieg in der Ukraine und die ganzen anderen Krisen, die uns da so begleiten. Nein, nein, ich meine den Frühling. Die Natur erwacht wieder zum Leben. Pflanzen erblühen in den wundervollsten und prächtigsten Farben. Das Grün der Bäume kehrt zurück. Der Himmel strahlt in einem tiefen Blau. Junge Leute kleben sich auf Autobahnen. Oh, das passt jetzt irgendwie nicht so ganz da rein, oder? Aber genau das geschieht. Die Rede ist von der selbsterklärten letzten Generation. Anfang des Jahres traf es vor allem Berlin. Da passte es noch irgendwie in die Tristesse und in das Grau des Winters. Aktuell trifft es Frankfurt am Main und jetzt, in dieser Zeit im Frühling, passt es irgendwie so gar nicht mehr. Wirkt eher wie das unfreiwillige Eingeständnis eines kollektiven Realitätsverlustes. Mit diesem Aspekt haben wir uns auch in unserer großen Doku Mythos Klimakatastrophe beschäftigt. Wer mit offenen Augen durch unser Land geht oder besser noch mit offenen Augen über unser Land fliegt, der sieht vor allem eins, im Frühling und im Sommer, nämlich sattes Grün, selbst in unseren Städten. Naja klar, dieses Bild, was die Anhänger der letzten Generation offenbar vom inneren Auge haben, das Bild einer von Industriesmog und Umweltzerstörung belasteten, kurz vor der Selbstauslöschung stehenden Menschheit. Ja, ja, es findet sich schon, aber sicherlich eher in den großen Industriezentren in Fernost als hier bei uns im grünen Deutschland. Klima und Energie, zwei große Themen, mit denen wir uns hier bei JFTV schon intensiv beschäftigt haben. Zwei Themen, die auch inhaltlich eng beieinander sind und zwei Themen, die uns heute wieder beschäftigen, denn beide zusammen sind unser Thema diese Woche bei JFTV.
Das JFTV-Thema der Woche.
Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV-Thema. Und herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner. Freut mich ganz besonders, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen, den ehemaligen Hamburger Umweltsenator Fritz Fahrenhold. Herr Fahrenhold, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Gerne.
Ja, Herr Fahrenhold, ich habe es eingangs geschildert. Wir erleben aktuell erneut, wie sich junge Leute aus Angst vor einer drohenden Klimakatastrophe auf Autobahnen kleben. Haben Sie vielleicht auch mit Blick auf die Berichterstattung zum Klimathema in den vergangenen Jahren in irgendeiner Form Verständnis, dass sich junge Leute zu solchem Verhalten, genötigt fühlen?
Gut, es wird Ihnen natürlich jeden Tag von den Medien, von Tagesschau und ARD und von dem ein oder anderen Wissenschaftler eingeredet. Insofern kann man das erklären. Ich habe aber trotzdem kein Verständnis, denn jeder, der sich damit ernsthaft beschäftigt, wird erkennen müssen, dass gerade in den letzten Jahren die Erkenntnis zugenommen hat, dass es von einer katastrophalen Zuspitzung der Erderwärmung überhaupt keine Rede sein kann. Ganz im Gegenteil. Wir haben eine Seitwärtsbewegung. Seit 40 Jahren gibt es eine Erwärmung, die ist aber verhältnismäßig harmlos mit 0,13 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Und das hat sich auch nicht geändert. Also überhaupt kein Verständnis dafür, ganz im Gegenteil. Wissenschaftler müssten nun aufstehen und sagen, wir haben immer gedacht und gesagt, wir reden von 0,2 bis 0,3 Grad pro Jahrzehnt, dann hätten wir tatsächlich 2 bis 3 Grad in 100 Jahren, aber jetzt stellen wir fest, die Realität ist deutlich harmloser, als die Modelle es bislang projiziert haben.
Mhm. Allerdings, Herr Fahrenhold, ganz, ganz anders klingt das alles in zahlreichen Leitmedien. Bestes Beispiel dafür, Stefan Rahmstorf, einer der bekanntesten deutschen Klimaforscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, in seinem jüngsten Artikel im Spiegel. Sie haben ihn sicherlich auch gelesen, auch Ihr Name fällt dort. Der Tenor in diesem Artikel, all das, was Rahmstorf und andere sagen, also der gängige Klimaalarmismus, sei ja schon seit Jahrzehnten bekannt, sei auch ohne Frage bewiesen. Was anderes behaupten nur noch Spinner oder eben Leute, die ein niederes Interesse haben, zum Beispiel, weil sie in irgendeiner Form davon profitieren, wenn CO2 ausgestoßen wird. Nur noch solche Leute würden die Erkenntnisse des Herrn Rahmstorf und die allumfassende Wahrheit in Klimafragen aus böser Absicht behindern. Herr Fahrenhold, Was antworten Sie auf diesen Artikel von Herrn Rahmstorf?
Ja, wer so schreibt, ist kein Wissenschaftler mehr, sondern ein Aktivist und ist für mich auf der gleichen Ebene wie Ende Gelände oder diejenigen, die sich da auf der Straße ankleben. Denn er geht mit Fakten sehr liederlich um. Alleine was meine Person betrifft, natürlich war ich bei Shell, bei der Shell aber nichts anderes als erneuerbare Energien gemacht, Photovoltaik und Windenergie und das gleiche auch bei RWE. Aber er benutzt dieses Narrativ, um andere abzuwerten und...
Ja, richtig, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Genau das wäre auch meine Frage gewesen. Rahmstorf bezieht sich ja gerade darauf, Sie hätten für den größten CO2-Emittenten des Landes gearbeitet, was so ein bisschen unterstellt, Sie hätten davon profitiert, dass diese Firma CO2 emittiert. Also was genau war da Ihre Tätigkeit?
Ich habe die RWE Innogy gegründet. Das war die erneuerbare Sparte der RWE. Die RWE hatte bis zu meinem Antritt als Vorstand der RWE Innogy, als Vorstandsvorsitzender, weder ein Windkraftwerk noch eine Solaranlage noch Biomassekraftwerke. Und das habe ich mit riesigen Investitionen losgetreten. Und insofern ist das, was heute RWE ausmacht, nämlich ein großer Energiekonzern, der im Wesentlichen in den erneuerbaren Energien jetzt tätig ist. Diesen Grundstein habe ich gelegt und insofern ist das eine Unverschämtheit, meinen Lebenslauf so zu fälschen. Ich habe Zeit meines Lebens erneuerbare Energien gemacht, aber daher weiß ich auch, im Unterschied zu Herrn Rahmstorf, welche Grenzen erneuerbaren Energien habt und dass diejenigen, die glauben, mit 100% Windenergie und Solarenergie die Energieversorgung eines Industrielandes wie Deutschland zu befriedigen, völlig abwegig sind und den Menschen die Unwahrheit sagen, denn es funktioniert nicht.
Zum Thema Energie kommen wir noch. Bleiben wir noch mal kurz eben beim Thema Klimawandel. Als wir seinerzeit unsere große Dokumentation Mythos Klimakatastrophe ins Internet gestellt haben, da haben wir vorher die bekanntesten Protagonisten des, sagen wir mal, Klima-Alarmismus in Deutschland eingeladen, an einer Talkrunde teilzunehmen. Unter anderem Harald Lesch, unter anderem Mujib Latif und eben auch eben jenen Professor Stefan Rahmstorf. Wollten sie also einladen, sich mit Kritikern vor der Kamera auszutauschen. Rahmstorf immerhin war der Einzige, der überhaupt geantwortet hat. Er schrieb damals sinngemäß, ihn zu solch einer Runde einzuladen sei etwa so, als würden wir einen NASA-Wissenschaftler zu einer Debatte einladen, ob die Erde eine Scheibe sei. Zitat Stefan Rahmstorf per E-Mail an meine Wenigkeit. Was sagen solche Aussagen über das Bild, das dort herrscht, das Selbstverständnis, das man dort offenbar hat?
Ja, wie gesagt, das ist arroganter Aktivismus, denn immerhin habe ich in den letzten Jahren einige wichtige Publikationen in peer-reviewed Journalen, Klimazeitschriften veröffentlicht. Und eine davon ist im letzten Jahr, glaube ich, hat ziemlich viel Aufsehen erregt, nämlich in Atmosphäre die Veröffentlichung, dass in den letzten 20 Jahren die festgestellte Erwärmung zum überwiegenden Teil auf eine Zunahme der Sonneneinstrahlung zurückzuführen ist. Er bestreitet das immer wieder, aber ist einfach falsch. Dieser Artikel wird jetzt immer häufiger in den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und Publikationen zitiert. Fakt ist, in den letzten 20 Jahren haben sich die Wolken verdünnt. Dadurch ist die Einstrahlung der Sonne auf die Erde erhöht worden. Wir können das messen, man kann das feststellen. Allein in Europa haben sich die Sonnenstunden in diesem Zeitraum der letzten 30 Jahre pro Jahr um 150 bis 180 Stunden pro Jahr erhöht, kontinuierlich. Und das führt natürlich zu einer Erwärmung und deswegen können wir feststellen, ja, es gibt auch eine CO2-bedingte Erwärmung, aber der größere Teil der Erwärmung lässt sich auf natürliche Ursachen zurückführen.
Das ist ein durchaus bemerkenswertes Studienergebnis. Wie sicher ist das? Wo kommt das her und was sind die Gründe dafür?
Ja, wie gesagt, die Wolken haben sich verdünnt. Das ist Fakt, das sagt auch die NASA. Das stellen wir fest, denn Satelliten messen ja die oben auf die Erde zukommende Strahlung und die auf die Erde treffende Strahlung. Und da stellt man fest, oh je, es wird nicht mehr so viel zurückreflektiert von den Wolken, sondern die kurzwelligen Strahlen gehen durch die Wolken durch, stärker als früher und treffen auf die Erde und erwärmen die Erde stärker als früher. Und wir haben in der Publikation einige mögliche Ursachen thematisiert. Daran müssen wir jetzt weiter forschen. Da muss jedermann, der ein Interesse hat an der Aufklärung der Zusammenhänge, forschen. Das bedeutet nämlich, wenn dieser Effekt so maßgeblich ist, umso kleiner ist der CO2-Effekt der Rückstrahlung, die wir auch festgestellt haben. Es gibt diese Rückstrahlung, aber sie ist in den letzten 30 Jahren nicht so stark gestiegen wie der Effekt, der durch die Wolkenverdünnung stattgefunden hat.
Interessante Erkenntnisse Ihrer Studie, von denen allerdings die allermeisten Otto-Normalbürger noch gar nichts gehört haben dürften. Oder gibt es, tauchen Sie irgendwo in Terra X-Berichten auf? Gibt es einen Spiegel-Online-Artikel dazu? Oder noch deutlicher gefragt, hat überhaupt irgendein großes Medium darüber berichtet?
Nein. Ich habe das an einige Redaktionen geschickt. Ich habe es der Welt geschickt. Ich habe es anderen zur Verfügung gestellt. Darüber ist nicht berichtet worden. Es wurde überall sehr, ich habe es an Wissenschaftler geschickt, die gesagt haben, ja, der Effekt ist da, wir können uns das auch nicht erklären. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts hier in Hamburg. Ehrlich gesagt, wenn der Spiegel das aufgreifen würde, dann müsste er seine gesamte Berichterstattung ja in Frage stellen.
Recht ähnlich klingt, was in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit ein Herr namens Michael Schellenberger im Interview zum Besten zu geben hat. Schellenberger, übrigens jemand, wo es durchaus einige, man kann sagen, Parallelen auch zu ihrer Vita gibt. Schellenberger war Umweltaktivist, gilt mittlerweile als starker Kritiker des Klimaalarmismus, sagt zum Beispiel im Interview mit der JF, es ist eine Art Kirche entstanden mit der US-Klima- und Umweltschutzbewegung. Aktuell erscheint sein Buch Apokalypse niemals, das bereits 2020 auf Englisch erschien, nun auch in deutscher Sprache. Das, meine Damen und Herren, empfehle ich Ihnen gerne zur Lektüre, wenn Sie das Thema vertiefen wollen. Sie finden das Buch natürlich im JF-Buchdienst. Herr Fahrenhold, wie bewerten Sie denn das, was Herr Schellenberger in den vergangenen Jahren und auch in seinem Buch da zum Besten gibt?
Ich habe das Buch mit großer Spannung, ich habe es verschlungen, weil es ähnlich. Er hat eine ähnliche Vita wie ich. Ich war ja auch mal der Liebling der grünen Bewegung. Mit meiner Chemiekritik war ich ja einer der Verursacher auch dieser ökologischen Bewegung, war der Hero. Und als ich dann aber 2010 ermittelt habe, dass nicht alles das, was uns IPCC erzählt, einer Nachprüfung standhält, bin ich dann ja sozusagen auf den Index geraten. Das geht Schellenberger ähnlich, der ja auch unglaubliche Aktivitäten auf der Umweltseite nachzuweisen hat, und zwar als aktiver Naturschützer, der jetzt aber ganz klar sagt, wir haben mehr Zeit, die Dinge zu ordnen und sich ja massiv für den Ausbau der Kernenergie einstellt. Und da stellt man dann auch fest, dass jemand, der wirklich CO2 vermindern will, der scheidet ja nichts aus an Möglichkeiten. Aber wenn Sie die aktivistischen Klimaforscher in Deutschland sich anschauen, dann werden Sie auf die Frage, sollte man nicht eigentlich dann auch in Deutschland die Kernkraftwerke weiter laufen lassen, einen Kopfschütteln bekommen. Und daran sehen Sie, es geht gar nicht so sehr um das Ziel CO2, sondern es geht um eine bestimmte Energieform. Und da habe ich dann wirklich große, große Sorgen, dass sich diese Menschen und diese politischen Wissenschaftler eine große Schuld zuzuschreiben haben, wenn die Gesellschaft fehlgeleitet wird.
Damit sind wir beim Thema Energie. Sie sind einer der Vorreiter, jemand, der ganz intensiv an der Entwicklung der volatilen erneuerbaren Energien, also insbesondere Wind und Solar in Deutschland, mitgewirkt hat. Nun wissen wir alle mittlerweile, ein Kernproblem oder das Kernproblem dieser volatilen Energieformen ist, der nicht vorhandene, nicht existente, großvolumige und finanzierbare Speicher, der es ermöglicht, Dunkelflauten, Schwankungen etc. zu überbrücken. Nichtsdestotrotz, Frage an Sie, gerade mit Blick auf Ihre Vita, gerade mit Blick auf Ihre Erfahrungen in diesem Bereich. Halten Sie es für möglich, halten Sie es für denkbar, dass auf absehbare Zeit eine hundertprozentige Versorgung eines Landes wie Deutschland mit Energie aus ausnahmslos volatilen Erneuerbaren, also Wind und Solar, möglich, machbar und bezahlbar sein wird?
Man darf in der Zukunft nie was ausschließen, aber für den Zeitraum, den ich überschauen kann, bis 2050, ist nicht vorzustellen, dass mit dem System volatiler Energien plus Speicherung alleine die Versorgung von Mobilität, Wärme, Industrie und Strom erreicht werden kann. Ich habe gar nichts gegen erneuerbare Energien, ganz im Gegenteil, ich habe es ja mit groß gemacht. Ich habe die erste Offshore-Turbine in der Nordsee von RWE übrigens, trägt meinen Namen und die heißt Fritz. Und ich war an der Entwicklung derselben maßgeblich beteiligt, der großen 5-6 MW-Klasse. Und deswegen halte ich Offshore-Windenergie für eine durchaus interessante Entwicklung. Aber man darf nicht verkennen, immer dann, wenn man über 30, 40, 50% hinausgeht, wird das erstens sehr teuer und sehr unzuverlässig, weil für diese Zeit, in der es einen Stillstand gibt, man Ersatzenergien zur Verfügung stellen muss, und zwar in ähnlicher Größenordnung. Und damit macht man das System teuer und mit Sicherheit nicht zuverlässiger. Und wie wir jetzt gesehen haben, infolge des Ukraine-Krieges, ist die Kombination Windenergie, Sonnenenergie und Erdgas der Weg, den man gegangen ist und der sich jetzt als fatal erwiesen hat.
Nun braucht man das Gas insbesondere für die Spitzenlast, also den Regelstrom. Gerade wenn man umso mehr volatile Erneuerbare im Netz hat, braucht man Gaskraftwerke, um anzuregeln gegen die Schwankungen. Oder geht das mittlerweile auch mit anderen Erzeugungsformen? Gibt es Alternativen zum Gas, insbesondere für Regelstrom und Spitzenlast?
Nein, Sie könnten natürlich auch einen Gutteil der Spitzenlastleistung auf Braunkohlekraftwerke zum Beispiel oder Steinkohlekraftwerke verlagern. Mittlerweile sind Braunkohlekraftwerke ebenfalls in, früher dauerte das Stunden, bis sie die hochgefahren haben. Heute können sie das innerhalb von einer halben Stunde machen. Natürlich brauchen sie für die Minutenreserve immer noch dann auch wirkliche schnell reagierende Kraftwerke, und das sind dann tatsächlich Gaskraftwerke, aber der Weg, der ja von allen Bundesregierungen Merkel betrieben worden ist, heißt ja raus aus der Kernenergie, raus aus der Braunkohle, raus aus der Steinkohle, und alles das ersetzt Erdgas. Und da geht es dann eben nicht nur um Spitzenlast, sondern eben auch um Mittellast, und das ist der große Fehler. Und wenn Sie die Koalitionsvereinbarung sich anschauen, sollte dieser Weg weitergegangen werden. Dieser Weg sollte ja bis 2030 noch einen weiteren steileren Anstieg der Erneuerbaren ermöglichen. Aber das war nur möglich mit der zweiten Röhre von Gazprom, weil es bedeutete 30 bis 50 zusätzliche Erdgaskraftwerke. Sonst wäre das nie stabil geblieben und stabil geworden. Und die ist weggefallen. Jetzt. Das heißt, eigentlich müsste uns die Bundesregierung jetzt die volle Wahrheit sagen. Der Weg, den wir bislang eingeschlagen haben, 100% Erneuerbare bis 2045, lässt sich nicht realisieren. Wir müssen uns damit beschäftigen, den Erdgaspfad, der ja vorgezeichnet war, zu ersetzen durch nicht nur die Verlängerung des Ausstiegs der Braunkohle, sondern wir brauchen auch mehr Braunkohle. Das ist ein heimischer Energieträger, den wir haben, den man, wenn man will, auch CO2-frei machen kann. Die Technologie gibt es, und zwar sicher. Und selbstverständlich ein weiter Betrieb der Kernkraftwerke. Und selbstverständlich auch, wenn man auf Erdgas als Spitzenlast setzen muss, und das kann man in kaum einem Energiesystem vermeiden, dann muss man auch bereit sein, das heimische Gas zu fördern. Und wir haben 1.300 Milliarden Kubikmeter Gas. Das würde für 10 bis 20 Jahre reichen, wenn man bereit wäre, das Fracking-Verbot in Deutschland aufzuheben. Da gibt es immer viele Sprüche. Jetzt hat auch Herr Habeck gerade gesagt, ja, das wäre ja ein Grundwasserproblem. Ich weiß nicht, wieso immer solche Unwahrheiten verbreitet werden. Wir reden über Schiefergas in der Tiefe von 1000 Meter und jenseits. Und die Grundwasservorräte sind in Deutschland in 200 Meter Tiefe. Bis zu 200 Meter. Mehr, nicht tiefer. Und es ist natürlich völlig dem Stand der Technik entsprechend durch die Tonschicht, die ja den Grundwasserleiter nach unten abdichtet, zu durchbohren und abzudichten und bei der Stilllegung eines solchen Schachtes dann auch wieder abzudichten. Das heißt, es gibt überhaupt keine Veranlassung daran zu zweifeln, dass das Grundwasser geschützt werden kann und gleichzeitig Fracking-Gas gefördert werden könnte. Also ich finde es schon wirklich, wirklich verwerflich, wie hier mit Fakten umgegangen werden. Und das sagt ein Bundeswirtschaftsminister, der uns erzählt, wir würden dann das Grundwasser gefährden. Das ist ein Narrativ, das in der grünen Szene herumwuchert, aber mit keinem Fakt abgesichert ist.
Ja, und damit sind wir auch bei der letzten Frage, der Frage nach den möglichen Lösungswegen. Sie haben ja einiges jetzt schon angedeutet. Ich fasse mal kurz zusammen. Sie haben gesagt, Braunkohle muss man weiter und vielleicht auch mehr nutzen. Sie haben gesagt, Fracking kann ein Teil der Lösung sein. Sie haben gesagt, Atomkraftwerke sollten länger laufen, beziehungsweise möglicherweise auch solche, die schon abgeschaltet wurden, wieder angeschaltet werden. Doch wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet eine Bundesregierung, an der die Grünen beteiligt sind, diesen Weg einschlagen wird? Oder ist es vielleicht sogar gerade so, dass eine Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen oder nur eine Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen einen solchen Weg überhaupt einschlagen kann? Schließlich heißt das ja, dass die Grünen dann nicht auf der Oppositionsbank sitzen und dergleichen dann eben torpedieren. Also macht das solches Ansinnen unwahrscheinlich oder vielleicht sogar wahrscheinlicher?
Ja, da ist schon was dran, da ist schon was dran. Man muss sich jetzt vorstellen, Grüne wären jetzt in der Opposition. Das würde einen solchen Druck erzeugen, wir hätten jeden Tag Demonstrationen, dass wir doch bitte die jetzige Regierung endlich den Gashahn abdreht. Wir würden also in dieser Melange von Journalisten, ARD, ZDF und dann ein außerparlamentarischer, durch Grüne angeführter Proteststrom, der die fürchterlichen Bilder aus der Ukraine nutzt, um die Bundesregierung unter Druck zu setzen. Das wäre die Realität. Insofern haben Sie recht. Dadurch, dass Grüne jetzt Minister geworden sind und sehen, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie einem solchen außerparlamentarischen Druck nachgeben würden, das ist sicherlich heilsamer. Aber Kernkraft wurde ja innerhalb von einer Woche als Alternative ausgegrenzt, abgelehnt. Es gibt ein interessantes Interview mit Leo Birnbaum, dem Chef von E.ON, der gesagt hat, natürlich können wir die drei Kernkraftwerke weiter betreiben. Man könnte eventuell auch mal sich anschauen, welche abgestellten Kernkraftwerke man ja reaktivieren könnte. Aber die Bundesregierung wollte das nicht. Und deswegen hat E.ON gesagt, ja, wenn wir keine politische Unterstützung kriegen, dann lassen wir es auch dabei. Und das Fracking hat jetzt offenbar der Wirtschaftsminister auch die Tür zugemacht. Ich hätte ihm geraten, dann fang doch mal wenigstens in der Nordsee an. Dann kann man ja mal, da gibt es wenigstens keine Proteste. Und es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass wir sehr viel mehr Kohle nutzen werden. Ja, die Verweigerung der Offenheit für Kernenergie und eigene Erdgasnutzung wird zwangsweise die Braunkohle- und Steinkohlenutzung in Deutschland erhöhen. Das geht gar nicht anders. Oder man sagt einfach, wir lassen es zusammenbrechen. Das wird aber nicht passieren. Das werden auch die Gewerkschaften zu verhindern wissen. Beim Ausstieg aus dem Öl, da kann man sich sicherlich irgendwann mal helfen. Aber auch da muss man wissen, die Druzhba-Pipeline versorgt Ostdeutschland. Und wer die beiden Raffinerien in Ostdeutschland nicht versorgt, der führt auch dazu, dass in Ostdeutschland nicht nur Diesel und Benzin knapp werden, sondern eben auch die Rohstoffe für die Chemiefabriken in Leuna und in dem Umfeld. Also auch das wird nicht in einem halben Jahr möglich sein. Aber insgesamt, glaube ich ganz sicher, werden wir irgendwann, ist es offenbar noch zu früh, die Wahrheit über die Zukunft der Sicherheit der Energieversorgung auf den Tisch bekommen. Denn dieses System wird jetzt instabiler. Und wir kriegen in der Industrie, häufen sich die Meldungen, wo die Bundesnetzagentur ohne große Ankündigung einfach den Strom abstellt. Das passiert bei großen Industriebetrieben immer häufiger. Und das ist für mich ein Warnzeichen, dass wir die am Ende der Fahnenstange der Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland angekommen sind.
Ja, und wenn selbst ein Herr Hofreiter mittlerweile eingesteht, da müsse das Klima doch mal zurückstehen, dann sieht man wohl spätestens da, wie ernst die Lage wirklich ist. Herr Farnhold, vielen Dank, dass Sie sich einmal mehr die Zeit für uns genommen haben. Auf Wiedersehen.
Ebenso. Auf Wiedersehen.
Ja, meine Damen und Herren, damit abschließend nochmal ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe, wo dieses Thema, vor allem Energieversorgung, einen großen Schwerpunkt bildet. Damit das Gas nicht ausgeht, lautet schon der Aufmacher, nimmt Bezug auf das bereits erwähnte Interview mit Michael Schellenberger, wirklich sehr lesenswert, ebenso wie, und auch der Hinweis gerne nochmal an dieser Stelle, sein nun auch in deutscher Sprache erschienenes Buch Apokalypse niemals. Und dann auf Seite 7 beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Fracking und erklären, was da gemacht wird, was da passiert und ob das nicht vielleicht doch, wie auch Herr Farnhold sagt, Teil einer Lösung unserer Energiefrage sein kann. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bei JFTV.
Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der Jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de